Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
Trotz der vielen Mythen, die in Science-Fiction-Filmen über künstliche Intelligenz verbreitet werden, entspricht die Realität der heutigen KI weder dem Bild einer neutralen Instanz, noch einer superintelligenten Entität, noch einem allwissenden Wesen. Vielmehr ist sie auch gekennzeichnet durch Fehler und Voreingenommenheit. Wird diese künstliche Dummheit, in Anführungszeichen, wird hier mitunter sogar gezielt programmiert? Wie fehleranfällig sind KIs heutzutage eigentlich und wie beeinflusst all das unsere Beziehung zu künstlicher Intelligenz? Über diese und weitere Fragen sprechen wir in dieser Folge von Hessen schafft Wissen mit Dr. Olga Moskatova, Professorin für Medientheorie an der Hochschule für Gestaltung Offenbach. Sie forscht und lehrt zu Theorie und Ästhetik visueller Medien, vernetzten Bildkulturen, Avantgarde und Medienkunst und Materialität der Medien. Und das waren jetzt so einige Begriffe und Themen und ich kann versprechen, wir werden auf die allermeisten davon in diesem Gespräch auch eingehen. Und deswegen geht es damit jetzt los. Bitteschön und viel Spaß. Guten Tag, Frau Professor Dr. Moskatova. Herzlich willkommen bei Hessen schafft Wissen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, meine Forschung hier vorzustellen.
Ja, ich freue mich auf das Gespräch, denn wir wollen uns ja einigen doch sehr aktuellen und sehr spannenden Themen widmen, wie zum Beispiel im weitesten Sinne, wir kommen auch noch auf andere Themen zu sprechen, aber wie zum Beispiel dem Thema künstliche Intelligenz. Und die hat ja nun in den letzten Jahren spätestens in unser aller Leben Einzug gehalten, da greife ich wahrscheinlich dann doch etwas zu weit, aber zumindest in das Leben vieler, zum Beispiel durch Angebote wie ChatGPT. Ob es nun um von KI-generierte Texte geht oder auch Bilder oder auch um anderes. Ich habe schon den Eindruck, dass immer mehr Menschen die Vorteile von künstlicher Intelligenz zumindest jetzt mit diesen Tools mal nutzen. Und gleichzeitig liest man ja auch, und ich bekomme es auch in meinem eigenen Umfeld mit, dass es doch auch noch ziemlich viel Verunsicherung gibt, Unwissen bis hin sogar auch zu Ängsten. Und es fällt auch auf, so geht es zumindest mir in der Nutzung von KI, kann natürlich vielleicht auch an mir liegen, aber ich würde mal betonen, KI ist durchaus nach wie vor auch durchaus fehleranfällig. Mhm. Ist vielleicht jetzt sehr viel schon vorweggeschoben und auch eine ziemlich allgemeine Frage, aber wie würden Sie denn momentan unsere Beziehung zur künstlichen Intelligenz einschätzen, also zwischen Mensch und KI in dieser ganzen Gemengelage, die ich gerade versucht habe zu skizzieren?
Ich würde sogar Ihre erste Intuition bestärken. Die hat Einzug gehalten in unseren Alltag,
ja.
Weil meistens viele Formen der KI mittlerweile Alltags-KI sind. Also es ist nicht diese Horrorvorstellung, die wir ganz häufig haben. Und es gibt so sehr stark popularisierte Formen, wie eben ChatGPT oder Midjourney oder Dolly. Hm. Aber schon ein Smartphone, also eine Smartphone-Kamera ist schon voller KI. Das heißt, in dem Augenblick, wo Sie ein Smartphone-Foto machen, laufen Berechnungen im Hintergrund. Das heißt, es ist schon ein KI-gestütztes Foto, vor dem eigentlich kaum Menschen Angst haben, aber darüber auch in der Regel nicht nachdenken.
Ja.
Oder wenn Sie Netflix schauen oder einen TikTok-Feed aufmachen, haben Sie KI-basierte Empfehlungsalgorithmen. Sodass es natürlich schon lange Teil unseres Alltags ist, aber in der Regel weniger auffällig vielleicht.
Mhm. Ne? Das ist natürlich guter Hinweis, ja, in der Tat.
Genau, ja. Und ansonsten habe ich tatsächlich natürlich eine ähnliche Einschätzung gerade. KI wird sehr häufig als, ist angstbesetzt und die Angst kommt aus verschiedenen Richtungen. Es gibt zum einen diese Vorstellung von Strong AI, also so diese Intelligenz, die irgendwie alle menschlichen Formen der Intelligenz versammeln kann und die auch noch übertrumpfen kann. Davon sind wir weit entfernt. Was wir im Alltag in der Regel haben, sind eher schwache Formen der KI, das heißt sehr spezialisierte Elemente, wo man eine einzelne Aufgabe berechnen oder Bildproduktion oder Sprachanalyse isolieren kann.
Mhm.
Und die sind eben tatsächlich überall im Alltag integriert. Neben der Angst gibt es aber auch natürlich viel Hoffnung. Ja, es ist immer auch das Versprechen, es wird alles besser mit der KI, effizienter, wir können endlich den menschlichen Fehler wegmachen. Wir können endlich die Klimaprobleme lösen und die Probleme der Vorurteile. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Diskurse eigentlich, viele Zuschreibungen auf beiden Seiten. Ne? Also das Versprechen, Allheilmittel, aber auch die große Bedrohung. Und was ich aber neuerdings auch sehe, und das ist so ein bisschen auch mit der Frage nach den Fehlern verknüpft, die Sie aufgeworfen haben, dass es auch viel Lust gibt im Umgang mit KI. Also ja. Es, Sie haben gesagt, KI macht viele Fehler, das sehe ich auch so. Es kommen natürlich auch ganz häufig nur bestimmte Sachen in die Nachrichten, meistens aus dem Bereich der Vorurteile, algorithmischen Vorurteile, wo Fehlklassifikation passiert, rassistische Verzerrungen stattfinden und so weiter. Im Bereich Social Media haben die Leute aber ganz viel Spaß. Natürlich,
vielleicht nur als Zwischenkommentar, da haben wir hier bei Hessenschaft Wissen auch irgendwann schon mal drüber gesprochen. Also wenn wir von diesen, naja, rassistischen Verzerrungen sprechen als Fehler, in Anführungszeichen, der KI, dann liegt das natürlich in der Tendenz dann auch am Input, die KI erhalten hat, nicht wahr? Und das ist in dem Sinne dann nicht unbedingt der Fehler der KI, sondern eigentlich der Fehler der Inputgeber, dass oftmals das, was reingespeist wird als Training der künstlichen Intelligenz, oftmals eben schon verzerrt ist, indem zum Beispiel bestimmte Gruppen oder in Anführungszeichen auch Minderheiten eben nicht ausreichend repräsentiert werden, zum Beispiel in den Bildquellen, die eben reingegeben werden und deswegen dann eben auch in der Ausgabe im Output auch nicht richtig repräsentiert sind. Aber genau, das nur kurz genau. Als Erläuterung, wovon wir da sprechen. Ne?
Genau, absolut richtig. Also woher diese Quellen kommen, das ist ja auch so eine große Frage, Datensets oder die Beschriftung der Bilder beispielsweise oder auch die Zusammensetzung der Teams, die an solchen Systemen arbeiten. Also da gibt's viel Forschung auch und deswegen auch Kritik an diesem Begriff natürlich Algorithmic Bias, weil er eben das ein Stück weit verschleiert, dass es menschengemachte Probleme sind und die eigentlich Vorurteile und Verzerrungen, die in der Welt existieren, verstärken oder halt einfach auch reproduzieren.
Ja. Aber ich hatte Sie unterbrochen, Sie waren gerade dabei, auf das Thema Social Media zu sprechen zu kommen.
Ja, geht nochmal zurück zu Ihrer Frage nach dem, wie wir zu Fehlern stehen oder wie wir überhaupt zu KI stehen. Was ich bemerkenswert finde, ist die Freude und die Lust an diesen Fehlern. Ich glaube gerade so bei neueren Generatoren, sei es sprachbasierte Generatoren, sei es bildbasierte Generatoren, gibt es am Anfang erstmal so eine Phase, dass die Leute das gerne probieren. Es ist ja erstmal nicht ein zielorientiertes Produzieren von Bildern, von Sprache, sondern wir möchten erstmal austesten, was können die. Und in diesem Zusammenhang sehe ich sowohl auf Social Media als auch bei den Wissenschaftlern Freude, wenn sie Fehler finden. Ja, also es ist so ein Versuch, genau diese Begrenzungen, diese Form von Dummheiten vielleicht auch zu finden. Und auf Social Media gibt es so eine regelrecht inszenierte Dialoge, also fast schon eine Inszenierung intimer Kommunikation mit so einer KI, mit so einem Text-Bild-Generator, die wie auch eine Geschichte erzählt, auch aus Katz und Maus, wo man dann versucht, aus der Pizza eine Olive zu entfernen und die KI hat Freude daran, das nicht zu tun. Aha. Und der menschliche User versucht es und verzweifelt. Also es sind wirklich schon fast Meme-Kulturen, die sich um diese Frage nach der Fehleranfälligkeit der KI gesammelt haben, die sehr spannend zu beobachten sind. Und eben jenseits von diesen auf der einen Seite Angst oder eben Versprechen sind, sondern einfach eine sehr affektbesetzte Interaktion, die erstmal aus der Haltung der Neugierde oder auch des Ausprobierens resultiert.
Ja, ich nehme das auch wahr. Also genau beides. Zum einen natürlich ausprobieren, um auch ganz erstaunt und mitunter begeistert und beeindruckt festzustellen, was KI tatsächlich auch schon kann. Oft ist es ja durchaus auch echt gut. Und auf der anderen Seite genau das, was Sie gerade ausgeführt haben. Das erinnert mich auch an die frühen Zeiten von Siri von Apple, diesem Sprachsteuerungstool, wo ich mich auch noch so vage erinnere, wie in den frühen Jahren dann auch sehr gern immer mal wieder, naja, persönliche Fragen, etwas fragwürdige Fragen gestellt worden sind. Wo Siri dann auch, naja, nicht umhin kam, irgendeine Art von lustiger Reaktion zu geben. Genauso auch bei ChatGPT, wo das Tool ja auch dann oft darauf hinweist, dass das Bewusstsein fehlt, sich für Fehler entschuldigt, vielleicht auch für Fehlinformationen oder sonstige kommunikative Unfähigkeiten und dass die Leute dann damit einfach auch gerne rumspielen. Das ist jetzt wahrscheinlich so eine Art des Erkundens und Entdeckens und Ausprobierens in dieser doch nach wie vor noch recht frühen Phase des Ganzen.
Und mich persönlich interessiert diese Frage auch tatsächlich, was uns so große Freude daran macht, wenn wir feststellen, dass die KI fehleranfällig ist. Es ist ja auch fast schon eine Schadenfreude. Und ich erinnere mich auch, dass zumindest ähnliche Phänomene gibt es in diesen Zusammenstellungen, wo wir vielleicht Tiere oder Menschen so Unfälle haben, Alltagsunfälle, was man aus dem Fernsehen kennt, diese Formate. Das ist, scheint mir zumindest irgendwie in ein vergleichbares Format zu sein, wo sowas auch, irgendetwas klappt nicht so gut, und als Außenperspektive sieht man das und zieht daraus Freude. Trotz allem habe ich aber auch natürlich andere Hypothesen und die sind so ein bisschen auch provokativer. Es gibt eine ganz ältere Publikation von Gunther Anders, die Antiquitätheit des Menschen, und er hat da eine sehr witzige Vorstellung, nämlich, dass Menschen sich vor den Maschinen zu schämen beginnen.
Aha, weil wir uns unterlegen fühlen oder warum?
Genau. Ja. Seine Vorstellung, dass die ist aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also schon einiges zurück aus dem Zeitalter der Atombombe und jenseits von KI. Und das ist natürlich auch ein Stück weit eine Provokation. Mhm. Und die geht konträr zu all dem Imaginären, was wir aus Hollywood-Filmen kennen, wo die Maschinen immer menschlich werden wollen. Sie wollen emotional werden, sie wollen leben, sie wollen Kinder kriegen, sie wollen lieben. Also es ist immer eigentlich die Maschine, die sich schämt vor dem Menschen und will menschlich werden. Und bei Gunther Anders gibt's eben eine andere Vorstellung, nämlich, dass Menschen wie eine Maschine werden wollen und sich der eigenen Natürlichkeit vor der Künstlichkeit der Maschinen schämen. Und das ist natürlich ein wirklich provokativer, aber auch reizvoller Gedanke, in diesem Zusammenhang mit so einer Perspektive drauf zu schauen. Mhm. Und es gibt zumindest aus einigen computerwissenschaftlichen Texten auch eine Evidenz dafür. Ja, also wo es darum geht, tatsächlich um den Turing-Test sozusagen bestehen zu lassen, dass man KI-Systeme, sei es Sprachassistenten, sei es Imitationen eines Menschen, dass man die versucht, ein bisschen absichtlich dümmer zu machen, in den Fehler sozusagen einzuprogrammieren.
Also tatsächlich schon in der Programmierung, jetzt nicht in der Nutzung, auf Fehler hinzuwirken, irgendwie zu versuchen, Unzulänglichkeiten zu finden, sondern tatsächlich schon in der Konzeption das mit einzubauen.
Genau, um eben das bedeutet, diese Form von menschlichen Schwächen sollen reinprogrammiert werden, damit der Mensch eben nicht unterscheiden kann. Es geht genau darum, diesen Turing-Test zu bestehen.
Also eben eine gewisse Menschlichkeit einzubringen.
Genau. Und es ist sehr interessant, wie Computerwissenschaftler bisweilen diesen Zusammenhang kommentieren. Mhm. Und da stehen genau auch solche Sätze, dass es darum geht, make humans feel good about themselves. Ja, also es geht genau darum, diese Fehler einzuprogrammieren, damit Menschen sich gut fühlen. Und zumindest in manchen Bereichen, im Bereich der sozialen Robotik, scheint es auch sofort unmittelbar evident. Da geht es ja genau darum, in der menschlichen Interaktion vielleicht Roboter ein bisschen clumsy machen zu lassen, ein bisschen naiv wirken zu lassen, dass man so eine positive, affektive Beziehung entwickeln kann. Trotz allem gefällt mir diese sehr provokative Vorstellung von Gunther Anders viel besser. Dass es in dieser Vorstellung, dass KI-Fehler uns Spaß machen, auch ein Stück weit Scham steckt vor den Maschinen. Ja.
Und Scham wahrscheinlich dann angesichts der Tatsache, dass sie zumindest potenziell allwissend sind, also dass sie einfach aus einem potenziell unerschöpflichen Wissensvorrat schöpfen können, dem wir natürlich als einzelne Persönlichkeit nicht gewachsen sein können. Dann natürlich diese kognitiven Fähigkeiten, was so das Analytische, das Rationale anbetrifft jedenfalls. Und dann, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch eine Rolle spielt, wenn Sie jetzt von Scham sprechen, wenn wir jetzt mal dieser Theorie folgen, vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit, die daraus resultiert, nicht nur eben, weil wir uns kognitiv vielleicht dann unterlegen fühlen, sondern ganz konkret auch, weil zumindest einige Personen auch Befürchtungen haben, die damit einhergehen, bis hin zur Befürchtung, dass diese Maschine, die jetzt doch einiges zumindest von dem kann, was ich nicht kann, trotz aller Fehleranfälligkeit und auch bewusster Fehler, dass sie vielleicht auch irgendwann einfach meinen Job ersetzen könnte, jetzt mal ganz banal und plakativ runtergebrochen.
Genau, wir sind ja natürlich wieder im Bereich der Ängste, und was vielleicht auf der ersten Ebene ganz bemerkenswert ist, dass wie viele Affekte im Umgang mit KI haben. Während wir KI selbst also affektlos konstruieren, das ist ja ein rein kognitiver Prozess, analytischer Datenauswertung, dass drumherum sehr viel Affekt angereichert ist. Und das ist sogar auch dann interessant, wenn man auch schon so alte, ältere Fälle beobachtet, zum Beispiel mit Kasparov, der halt gegen KI-Schach verloren hat. Und wenn man die Aufzeichnungen beobachtet, sieht man auch, wie viel Affekt bei ihm dadurch produziert wird und wie sich das ändert und wie da auch vielleicht Wut und Ärger und auch Entsetzen kommt. Also das ist nicht nur Angst, sondern wirklich dieses der Niedergang, der eigene Intelligenz vielleicht. Also ich finde es einfach sehr, sehr produktiv insgesamt, einfach dahin zu schauen, dass wir im Umgang mit KI sehr viele Affekte haben, überhaupt im Umgang mit Technik, und dass sie die auch produziert und induziert. Mhm. Und was die Arbeitsplätze angeht, mir scheint, das ist eine der aktuell häufig geäußerten Problemfeldern ist. Da würde ich aber sagen, das Problem ist da ja doch nicht die KI, sondern die Menschen. Also die, wie sie das einsetzen. Historisch, glaube ich, ist es eher so, dass jede neue Technologie, die den Arbeitsmarkt transformiert hat, bestimmte Arbeitsplätze also erübrigt hat, aber dafür auch neu produziert hat und zum Teil auch sozusagen prekarisierte, illegalisierte Formen des Arbeitens. Es gibt im Bereich der digitalen Forschung auch den Begriff dafür Ghost Work. Wie sozusagen selbst im Industriezeitalter, wenn beispielsweise die Menschen in den Fabriken angefangen haben zu arbeiten, dass er natürlich auch bestimmte Arbeitsplätze weggemacht hat, robotisiert hat später, dass gleichzeitig auch Frauenarbeit als prekäre Ghost Work produziert wurde, die quasi supplementär dazu notwendig war, weil nicht alle sich standardisieren lässt, die aber als über dem Arbeitsbegriff gar nicht gelaufen ist. Und auch nicht ein Teil der Gewerkschaften war, sondern das war Kinderarbeit und Frauenarbeit zu Hause, die unterstützende Arbeit. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie sozusagen Prozesse, Arbeitsverhältnisse verschieben und gleichzeitig auch neue, vielleicht auch prekäre Arbeitsverhältnisse schaffen. Und das ist ein bisschen was anderes als das, was gerade diskutiert wird, weil in der Regel wird ja diskutiert, dass beispielsweise Künstler oder Designer ihre Arbeitsplätze verlieren oder die Schauspieler ihre Arbeitsplätze verlieren, weil sie einmal ihr Gesicht quasi als Datenset zur Verfügung stellen und dann werden die nicht mehr gebraucht. Und das, was ich glaube, da zu sehen, ist, dass es natürlich erstens die Verantwortung der Leute ist, also der Menschen, inwiefern sie diesen Prozess gestalten. Das obliegt ja einem Produzenten, ob er jetzt alle Schauspieler wegmacht, oder mit denen noch arbeiten möchte. Oder welche anderen Formen der Ghost Work damit einhergehen werden, die wir überhaupt gar nicht mehr diskutieren.
Deswegen ist es wahrscheinlich so wichtig, jetzt in dieser frühen Phase eben auch gesetzliche Regularien frühzeitig zu erwägen, zu gestalten, um eben auch legale Richtlinien vorzugeben, wie KI genutzt werden kann. Am Ende ist es ja ein Werkzeug und wir müssen als Menschheit, als Gesellschaften entscheiden, wie wir dieses Werkzeug einsetzen wollen. Und wenn es gänzlich ungesteuert und unstrukturiert passiert, natürlich, dann ist zumindest die Erfahrung, geht es dann oftmals eher in Richtung Profitmaximierung, nicht unbedingt im Sinne von gesellschaftlicher Stärkung und Verbesserung, aber da kann man ja theoretisch zumindest auch steuernd einwirken.
Genau. Trotz allem ist es ja trotzdem die Frage nach der Verantwortlichkeit. Also ist es ja nicht die KI, die uns die Arbeitsplätze ersetzt, sondern ist es ja auch eine bestimmte ökonomische Logik, wie sie gerade und auch natürlich auch eine Infrastruktur aus Unternehmen, die das machen können. Die KI hat kein Interesse daran, die Arbeitsplätze von Menschen wegzunehmen oder sie zu ersetzen. Ich würde sagen, die KI hat erstmal gar kein Interesse, das ist eine sehr menschliche Zuschreibungsform zu sagen, KI möchte dies oder jenes. Also es wird trotz allem interessant, vielleicht dieser Aspekt mit Ghost Work, warum er mir so wichtig ist, weil es auch ein Stück weit natürlich diese Ängste relativiert. KI ist eine Automatisierungsform und auch da nochmal historisch viele Beispiele, dass Automatisierung auch menschliche Arbeit, die notwendig ist, um diesen Automatisierungseffekt herzustellen, verschleiert. Und ein anderes Beispiel, ein aktuelles wäre Content-Moderation auf Social Media. Da gibt es viele Formen, auch automatische Formen. Und immer wenn sie nicht funktionieren, müssen ganz, ganz viele Menschen dahinter arbeiten. oder bevor es diese Text-zu-Bild-Generatoren gab, sondern andere Systeme wie GANs, also General Adversarial Networks, oder noch viel früher, wo es notwendig war, dass die Bilder annotiert, also beschriftet werden, damit Computer Vision sie erkennen kann, hat man beispielsweise mit Amazon Mechanical Turk gearbeitet. Und die nennen sich dann schon so als Referenz zu einem Schachautomaten aus dem 18. Jahrhundert, wo in dem Automaten ein Mensch versteckt war, damit sozusagen dieser Automat diesen Effekt der Automatisierung hatte. Und sie nennen sich quasi eigentlich genau danach, mit dem Bewusstsein, dass da ganz viele Crowdworker diese eigentlich, diese Tasks machen. Und man kann viele solcher Beispiele finden, wo eben genau sozusagen vergessen gemacht wird, wie viel menschliche Arbeit in solchen Systemen eigentlich steckt, über die niemand spricht. Und die ja natürlich auch genau das ist, neue Formen von vielleicht unterstützender, vielleicht weniger qualitativer Arbeit und so weiter und so weiter.
Ja, wahnsinnig spannende Aspekte zu diesem ganzen Thema Arbeit und Ängste und wird die Arbeit ersetzt werden und so weiter. Habe ich mir auch ein Zitat notiert von der letzten Konferenz Online Marketing Rockstars jetzt im Jahr 2024. Findet ja immer in Hamburg statt. Da hat der Professor für Digital Marketing, ist auch Buchautor, Redner und so weiter, Scott Galloway, der hat da gesagt, ein bisschen provokant vielleicht, AI is not gonna take away your job. Someone who understands AI will. So, go fucking learn it like you did when the computer came out. So, also in dem Fall, er weist auch darauf hin, soweit zumindest ähnlich wie Sie. Es geht jetzt nicht darum, dass die AI hier irgendwas ersetzt oder irgendwen ersetzt, sondern im Zweifel sind es Menschen, die mit AI umgehen können. Also das ist ja schon mal ein wesentlicher Unterschied. Das heißt, das ist in dem Fall jetzt ein Aufruf, sich im Zweifel dann doch vielleicht lieber mal, zumindest wenn man Ängste hat um seinen Job, sich mit AI zu befassen und vielleicht zu schauen, inwiefern sich diese Tools dann auch selbst einsetzen lassen im Rahmen der eigenen Arbeit. Das wäre hier schon mal die Ermutigung und einfach generell die Feststellung zumindest, das haben Sie ja gerade ehrlich gesagt schon viel weitergehender ausgeführt, dass AI am Ende ein Tool ist, das von irgendwem zu irgendwelchen Zielsetzungen eingesetzt wird.
Genau, das ist auch eine Haltung, die ich zumindest meinen Studierenden beizubringen versuche. Ja. Nicht mit einem Hype rangehen, auch nicht mit Ängsten, sondern erstmal mit einer Offenheit und mit Differenziertheit. Das sind Tools, die können bestimmte Dinge machen, andere Dinge gehen damit nicht. Und es geht genau darum, diesen Spielraum erstmal überhaupt zu erkunden. Und wenn auch zum Beispiel im Bereich der Bildgeneratoren, das ist zumindest ein Feld, das mich sehr interessiert, wenn ich die Ergebnisse mir anschaue, dann stelle ich fest, wie groß die Qualitätsunterschiede da sind. Und das hat natürlich auch genau damit zu tun, wie viel Fantasie man selbst dabei hat, diese Prompts zu kreieren. Mhm. Auch vielleicht, wie viel Geduld man hat, mit denen zu arbeiten. Es gibt wunderschöne Dinge, wo ich, wenn ich das selbst versuche, ich kriege das niemals hin. Aber ich habe auch nicht diesen Ehrgeiz. Ja? So. Und allein diese Qualitätsunterschiede zeigen ja auch, dass manche Menschen es schon für sich gelernt haben, Künstler, Designer, einfach Liebhaber, diese Tools für sich produktiv zu machen und andere schließen es vielleicht aus. Und was natürlich auch nochmal jetzt gerade zu beobachten ist, dass ein Stück weit natürlich so erste Professionalisierungsschübe stattfinden. Diese Systeme werden mit Abo, die wurden ja ganz am Anfang frei zur Verfügung gestellt zum Experimentieren, das geht jetzt weg. Mhm. Das heißt, auch die Zielgruppe dieser Tools verändert sich. Und ich denke, dass das genau in die Richtung geht, Designer, Marketingleute, Kulturproduzenten, vielleicht Künstler, für die es auch interessant ist und auch lohnenswert ist, vielleicht auch Geld da zu investieren, damit die Arbeit unterstützt wird. Von einzelnen Studierenden weiß ich auch, wenn sie Nebenjobs haben im Bereich Filmproduktion oder so, dass sie da auch schon gerne damit arbeiten. Ja. Und auch durchaus gar nicht so sehr im Modus der Delegation, ich gebe es ab und dann muss ich mich damit nicht befassen, sondern wirklich auch so eine Interaktion und auch vielleicht auch Inspirationstool.
Ich muss sagen, also so benutze ich es mitunter auch zum Teil schon. Also es kommt, mag auch an mir liegen, dass ich da nicht kompetent genug bin, was den Input, die Prompts anbetrifft. Es kommt selten was bei raus, was ich direkt einfach so dann verwenden kann oder möchte, aber um Inspiration zu erhalten, Impulse für Themen, für Texte, für alle möglichen Sachen, bis hin auch tatsächlich zur Bildgenerierung, ist es oftmals tatsächlich hilfreich.
Genau. Und an bestimmten Punkten ist es natürlich, also wo ich das an mir selbst auch merke, wenn ich jetzt früher irgendwie eine Konferenz machen würde oder ich brauche ein Bild für die Webseite, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Sie können jemanden damit beauftragen, Sie können Ihre eigenen Bildarchive durchforsten und gucken, was sich dabei so eignet. Und jetzt ist die erste Handlung, halt ein Bild zu generieren. Warum? Weil es eben halt keine Urheberrechte erstmal beinhaltet. Das heißt, ich gehe jetzt nicht so zu Stockfotografie und gucke, was ich da finden kann, sondern das ist der einfachste Weg. Und an solchen kleinen Dingen natürlich kann man schon merken, dass da auch vielleicht Einnahmequellen weggehen können. Aber auf der anderen Seite ersetzt es ja nicht komplett alles. Ein kleines Bild zur Illustration von irgendetwas ersetzt noch nicht ein Corporate Design, es ersetzt auch nicht ein professionell gestaltetes Plakat und so weiter und so weiter.
Das würden einige entgegenhalten, genau, noch nicht.
Wir werden sehen.
Richtig, ja. Ich würde noch ein letztes Mal ganz kurz auf den Aspekt zu sprechen kommen, den wir vorhin schon diskutiert haben, nämlich dieses ganze Thema der Fehleranfälligkeit. Und dafür gibt es ja tatsächlich auch einen eigenen Begriff, die Artificial Stupidity. Könnten Sie die nochmal kurz erklären, was beinhaltet dieser Begriff? Denn nach meinem Verständnis kann es ja sowohl tatsächliche, echte Unzulänglichkeiten geben, weil ja KI nun mal auch noch nicht in allen Richtungen und an jeder Stelle komplett ausgereift ist, so wie wir sie konstruieren, programmieren und auch füttern mit Input. Zum anderen haben Sie auch angedeutet, es gibt ja durchaus auch eine bewusst herbeigeführte und rein programmierte Stupidity.
Genau, das ist tatsächlich, also Begriff Artificial Stupidity ist nicht so total im Mainstream der Forschung, er ist aber da. Diese Fehler, über die wir gesprochen haben, mir scheint das lange Zeit vor allem diese Problematik der Algorithmic Bias oder überhaupt der Bias-Frage dominant war. Und immer noch ist, selbst wenn sie nicht mehr sehr stark mit diesem Begriff in Verbindung gebracht wird, sie ist nach wie vor regulativ. Und mir ging es darum, ein Stück weit ein bisschen einen frischen Blick drauf zu werfen. Und Artificial Stupidity deshalb, weil natürlich auch viele sagen, zu Recht, Artificial Intelligence als Begriff problematisch, lassen wir uns stattdessen lieber von Machine Learning sprechen und so weiter. Mhm. Und ich habe mich bewusst entschieden, den doch beizubehalten. Zumindest, weil ich denke, dass er eine gewisse diskursive Wirkkraft hat. Ja, er ist technisch vielleicht nicht korrekt, aber es hat eine gesellschaftlich bindende Kraft. So dass diese Stupidity quasi so eine Verschiebung ist, zu sagen, okay, wir behalten diesen Begriff bei, aber auf einer anderen Ebene. Und interessanterweise, wenn man sich mit der Forschung der Dummheit beschäftigt, die auch stark aus der Philosophie kommt, dann wird das aber auch nicht in reine Opposition zu Intelligenz gebracht, sondern umgekehrt. Es gibt da so ein fruchtbares Wechselverhältnis, dass je intelligenter man ist, desto größere Chancen hat man auch, Dummheiten zu machen. Ja, also es ist nicht einfach die Abwesenheit von Intelligenz. So, und da geht es eben auch genau darum zu gucken, was gibt es eigentlich für Limitationen und sind sie ein Ergebnis von bewussten Programmierungen? Und das ein paar Beispiele habe ich ja schon genannt, dass es im Bereich des Turing-Tests durchaus auch so gewollt ist oder zum Beispiel Sprachassistenten, den MAEMs einzuprogrammieren oder die Sprachmelodie ein bisschen abwechseln zu lassen, dass es nicht zu rhythmisch homogen ist. Das sind einfach alles eher so menschliche Imperfections, könnte man sagen. Ja. Aber es gibt natürlich auch nach wie vor Dinge, die nicht beabsichtigt sind. Und da kennen wir auch sehr viele Bekannte, die Finger, die falsch generiert werden. Oder diese schwebende Ästhetik, die man bei Text-zu-Video-Generatoren kennt. Dass die Füße sind auch immer verdreht in alle möglichen Richtungen. Die Körper sind immer so grotesk deformiert. Und das Ganze schwebt.
Und hat diese weich gezeichnete, doch artifizielle Ästhetik oftmals, die sich nicht so leicht rauskriegen lässt bisher.
Genau. Mhm. Und das heißt, das ist ein Versuch, das als Artificial Stupidity zu nennen. Es ist, wie gesagt, ein Begriff, der in Computerwissenschaften auch selbst verwendet wird. Auch in Geisteswissenschaften wird er durchaus kritisch verwendet. Zum Beispiel Olga Goryunova im Bereich von Bias-Problematiken, wo dann auch klar gesagt wird, Artificial Stupidity ist eigentlich eine Natural Stupidity, also eine menschliche. Das, was Sie am Anfang auch erwähnt haben, dass das die Probleme der Bias sind menschengemacht. Sodass, wenn man da von Dummheit spricht, dann spricht man von menschlicher Dummheit eigentlich. Mhm. Die spiegelt das wider. Und Mir gefällt dieser Zugang, er eröffnet so ein bisschen neue Fragen, er sortiert dieses Phänomen ein wenig anders, erlaubt schon eine Form, auch nach der Produktivität solcher Fehler zu fragen und sie nicht einfach gleich wegzutun und nicht gleich zu sagen, das ist Intelligenz, ist ein schlechter Begriff. Und da bin ich schon mal gespannt, was dabei rauskommen wird. Wir werden im Juli im internationalen Zusammenhang darüber mal diskutieren und ich freue mich schon auf die Ideen der Kolleginnen dazu.
Ja, wollte ich gerade sagen, wenn Sie sagen, Sie sind gespannt, was dabei rauskommen wird, dann beziehen Sie sich darauf, dass es da offenbar eine Veranstaltung gibt oder Sie ein Forschungsprojekt initiieren, gerade vorbereiten. Können Sie dazu schon was verraten?
Das ist erstmal eine Tagung, die im Juli stattfinden wird an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Und die speist sich aus einem Netzwerk, das ich gebildet habe oder gerade dabei bin, aufzubauen. Und das ist erste Form für uns, zusammenzukommen und auch zu gucken, was interessiert uns. Das heißt, wir haben uns selbst einen Rahmen gegeben, um ins Gespräch miteinander zu kommen und haben uns dann für diesen Begriff Artificial Stupidity entschieden, weil wir den auch als relativ frisch empfinden, sodass es da Potenzial gibt, erstmal auch die Sachen, die Phänomene neu zu kartieren. Und deswegen auch eben der Hinweis, ich freue mich schon darauf, was dabei rauskommen wird.
Das dann halt auch bei Ihnen in Offenbach, direkt an der Hochschule wird das stattfinden. Und in Offenbach bei sich an der Hochschule beschäftigen Sie sich ja in der Tat auch nicht nur mit künstlicher Intelligenz und diesen Themen, sondern geht ja weit darüber hinaus. Sie sind spezialisiert auf Medientheorie im weitesten Sinne. Und ich habe auf der Webseite der Hochschule für Gestaltung Offenbach zum Fachbereich Medientheorie gelesen, dass es sich nach Ihrem Verständnis jedenfalls bei Medien um weit mehr als Fotografie, Film, Fernsehen oder Internet oder so handelt. Wie ist das zu verstehen? Was fällt für Sie bei Ihnen im Forschungsbereich und dementsprechend ja auch bei Ihnen an der Hochschule unter diesen riesigen globalen Begriff der Medientheorie?
Ja, das ist wirklich eine sehr große Frage und auch nicht so leicht, zu beantworten, ohne ein Referat zu halten. Es gibt verschiedene Medienbegriffe. Und ich denke mal ganz häufig, auch gerade aus der Sicht der Studierenden, wenn man denkt Medien, denkt man relativ schnell an technische Massenmedien, wie Film, Fernsehen, Fotografie, Internet.
Ja.
Das ist aber natürlich nur die halbe Wahrheit, weil die Frage ist halt auch, welchen Medienbegriff zieht man zu Rate? Und wenn Sie sagen, Medium ist eigentlich etwas in der Mitte, es ist etwas Vermittelndes, das ist eigentlich eher eine Position und nicht schon eine vordefinierte Objektklasse, kann ziemlich vieles Medium werden, weil es genau um diese Scharnierstelle ist, verschiedene Entitäten zu vermitteln. Das heißt, auch ein Kleidungsstück oder Tapete oder auch Wasser und Luft, also vieles kann es werden. Und das entgrenzt
natürlich. Weil es werden darum geht, also weil Sie sagen, kann es werden, ein Kleidungsstück kann ein Medium werden, da kommt es dann vermutlich auf die Verwendung und auf den Einsatz an, könnte ich mir vorstellen.
Genau, es kommt sozusagen auf das Gefüge, auf das Vermittlungsgefüge ein und was in die Position der Mitte gerät und dadurch irgendeinen Transformationsprozess vielleicht auch in Gang setzen kann. So, das ist jetzt sehr abstrakt, aber auf dieser Ebene kann man am ehesten erklären, dass Medien sehr vieles Verschiedenes sein kann. Und das ist so ein bisschen ein relationaler Ansatz, der einfach eher erstmal guckt, was ist eigentlich in Position der Mitte und zwischen was wird vermittelt. Das Medium ist erstmal dazwischen. Auch eine Wand ist dazwischen. Aber Sie würden nicht sofort davon ausgehen, dass Wand ein Gegenstand der Medienwissenschaft ist.
Also es geht nicht um das physische Objekt an sich, sondern es geht darum, was mit bestimmten Objekten, vielleicht auch mit bestimmten Prozessen ausgedrückt werden kann, welche Wirkung da erzielt werden soll. So würde ich es jetzt so grob verstehen.
Genau. Und das ist ein Begriff, also so ein relationaler Begriff, der lässt sich natürlich auch historisieren, auch in der Philosophiegeschichte wird man schon feststellen, dass es Medien, über Medien auch schon Aristoteles nachgedacht hat, beispielsweise. Worauf Sie verwiesen haben, auf den Darstellungstext, auf meiner Webseite, der eröffnet zumindest, dass dieses Bewusstsein gibt. Und gerade im deutschsprachigen Bereich der Medienwissenschaft ist es ein Teil des Selbstverständnisses von uns als Fach, dass wir eben einen relativ entgrenzten Medienbegriff haben. Er hat Probleme, er hat Vor- und Nachteile, aber daran scheiden sich schon die Geister. Und aus dieser Erweiterung schon habe ich natürlich auch für mich selbst bestimmte Entscheidungen getroffen, welchen Medienansatz ich mich eher zugehörig fühle, was ich gerne erforschen möchte. Und das ist eher ein operativ-prozessualer Begriff. Das heißt beispielsweise, mich interessiert vielleicht nicht das Bild selbst, sondern wie das Bild produziert wurde. Mhm. Welche Praktiken sind denn notwendig, damit ein Bild entsteht? Zum Beispiel Zeichnen. Ja, das wäre der Unterschied. Statt Zeichnung interessiere ich mich für das Zeichnen, mhm. statt Fotografie für das Fotografieren. Und das hat auch in Deutschland natürlich eine spezifische Tradition, die sich auch viel auf französische Theorien beruft, auch auf Kulturtheorien. Das muss ich hier nicht genau weiter ausführen, aber mir scheint zumindest das eine sehr praktikable Geschichte zu sein für eine Kunsthochschule, weil da sehr stark und sehr viel um die Praxis geht. Die Studierenden beschäftigen sich mit Medien aus einer praktischen Perspektive. Und das ist mein Einsatz quasi, mit denen auch tatsächlich diese Praktiken medienwissenschaftlich zu beleuchten. Zu sagen, ja, was ist denn Zeichnen? Auch Zeichnung würden die Studierenden nicht als allererstes unter Medien packen, sondern vielleicht Kunst.
Dann würde ich jetzt nochmal hinterher fragen, warum in dem Sinne das, also wenn Sie jetzt, ich stelle jetzt mal eine kurze versimpelte Vermutung an, aber ich könnte mir vorstellen, wenn Sie sagen, Ihnen geht es, weil es ja auch um praktische Einsatzmöglichkeiten geht bei Ihnen an der Hochschule, wenn es bei Ihnen eher um das Zeichnen geht, um den Prozess und nicht unbedingt um die fertige Zeichnung, dann kann das natürlich hilfreich sein, weil das auch die Räume ermöglicht und öffnet natürlich zum einen über das Handwerk stärker reinzukommen, also das Zeichnen, die Fähigkeit, das zu tun und das zu erlernen und dass man, wenn man den Prozess des Tuns in den Vordergrund stellt, vielleicht auch noch stärker auf die Ebene der Intention gehen kann. Also warum mache ich das? Warum wähle ich jetzt, ich weiß nicht, diesen Stift oder diese Farbe oder wie auch immer? Geht es darum? Ist das für Sie der Grund, das eher in den Vordergrund zu heben, dieses, wie Sie es ja, glaube ich, genannt haben, operativ-prozessuale? Mhm. Sie schütteln schon den Kopf, deswegen korrigieren Sie es.
Genau, auf keinen Fall. Das nicht. Nee, es ist eher, nein, die Intention wäre nicht das, was mich interessiert, sondern das Interesse für solche Prozesse entsteht eigentlich aus dem Interesse für Materialität der Medien. Das heißt, wo spielt es eine Rolle? Na, natürlich da, wo man versucht, etwas mit Medien zu machen. Und ich habe promoviert zum Thema kameraloser Film. Und da geht es genau darum, was unterscheidet kameraloser Film von allen anderen? Das ist die Weise des Produzierens, also der Prozess des Machens. Es ist nämlich nicht mit einer Kamera aufgezeichnet, sondern das ist ein großer Erfindungsreichtum dabei, eben Filme herzustellen durch alle möglichen Formen des Zeichnens, des Malens, des Stempelns, des Durchlöcherns, des sich selbst Überlassens. Und da kommt es schon. Das heißt, es ist aus der Auseinandersetzung mit diesen künstlerischen Praktiken entsteht auch ein Bedürfnis zu verstehen, dass diese Besonderheit besteht in dem Produktionsprozess und in der Auseinandersetzung natürlich mit dem Medium, mit dem Filmstreifen, mit den Chemikalien, mit Hilfsmaterialien wie Lineal und Schere. Und da auch zu gucken, dass sie alle in so einer Anordnung ja natürlich auch das Ergebnis bestimmen und vielleicht umgekehrt die Intentionen eines Künstlers, einer Künstlerin komplett ablenken können. Das ist nämlich umgekehrt das, was ich spannungsvoll finde, dass in der Auseinandersetzung mit technischen Medien und auch mit dem Material die Ideen, die Künstler oder Intentionen haben können, dass sie sich einfach wandeln und dass das ein Prozess ist. Das heißt, das Interesse kommt eher aus dieser sehr, aus diesem Interesse an bestimmten Praktiken und auch dem Bewusstsein, dass diese Materialität in der Produktion große Auswirkungen darauf hat, was möglich ist und was nicht möglich ist.
Spannend, ja. Okay, nachvollziehbar. Und spannend finde ich insbesondere auch Ihre kurzen Ausführungen zum Thema kameraloser Film beziehungsweise Materialismus im kameralosen Film. Sie haben es ja gerade schon ausgeführt, andeutungsweise. Also ich hätte mir jetzt direkt darunter vorgestellt, kameraloser Film, was kann das sein? Naja, also kommt mir zum Beispiel so dieses Prinzip Daumenkino in den Sinn, also dass man eben Bewegtbildeffekte erzeugt, indem man bestimmte Papierseiten durchblättert. Das wäre für mich vielleicht eine Form einer kleinen, naja, Filmszene ohne Kamera. Aber so wie Sie es beschrieben haben, geht es bei Ihnen oftmals doch auch um zumindest Filme im Sinne von Filmstreifen, also physische Filmstreifen, die dann kunstvoll manipuliert werden und dann durchaus doch abgespielt werden können, nur dass eben zu keinem Zeitpunkt eine Kamera im Spiel war.
Genau. Es ist eine tatsächlich sehr verbreitete Praxis, die zieht sich durch das 20. Jahrhundert hindurch. Da geht es genau, es ist eine Kunst des Filmstreifens. Mhm. Sie können sich ja vorstellen, es gibt ja Animationsfilme, da ist was gezeichnet. Und in der Regel im Bereich des Animationsfilms würde man das ja später abfilmen. Zum Beispiel ja ein Bild für das nächste. Das können sie aber auch direkt auf dem Filmstreifen machen. Mhm. Dann müssen sie halt in handwerklicher Präzision hinaus. Eine Sekunde sind 24 Bilder. Viel Spaß, sie malen das dann. Deswegen sind das auch kurze Filme, weil die extrem arbeitsintensiv sind. Mhm. Das ist zum Beispiel eine Form, Scratching, dass man Figuren rauskratzt aus dem Filmstreifen, und der Filmstreifen hat ja auch mehrere Farbschichten der Analoge. Das heißt, wenn sie, je nachdem, welche Farbschicht sie rauskratzen, so legen sie auch eben bestimmte Farbschichten frei. Und so entsteht Farbe. Mhm. Oder sie kratzen es einfach raus und bemalen es dann. Das sind so die zwei ältesten. Eine andere Form der kamerlosen Films, die interessanterweise so naheliegend ist, aber gleichzeitig nicht verbreitet, ist, dass sie einfach Objekte auf den Filmstreifen legen und eine Dunkelkammer belegen, sofort einfach beleuchten und entwickeln lassen, ohne dass dein Kameraprozess ist. Sie haben dann etwas, was in der Fotografie sehr stark gemacht wird, einfach so flächige Negativbilder quasi. Mhm. Ja. Und auch das gibt's in der Filmgeschichte etwas weniger als in Fotografie. Und später haben Filmemacher angefangen, zum Beispiel Archivfilme zu nehmen, also oder Film oder Fernseher, also gefundenes Material, und dann mit den Chemikalien drüber zu gehen oder solche gefundenen Materialien im Garten zu vergraben und dann sozusagen chemische Transformationsprozesse in Gang gesetzt. Und die Motivationen, das zu tun, sind sehr, sehr vielfältig. Und dementsprechend auch die Ergebnisse. Da gibt es Positionen, die eher interessiert sind, das Bild zu veredeln und magisch werden zu lassen. Und andere wollen das aus Subkultur heraus kritisieren, zerstören, ironisieren. Also da ist alles dabei. Das heißt, das ist so ein bisschen so eine Palette von dem, was man sich darunter vorstellen kann als kamerlosen Film. Und die einfachsten Anfänge sind schon im frühen Film da, weil der frühe Film war ja nicht schwarz-weiß, wie man das lange gedacht hat, sondern er war schon farbig, aber er wurde manuell, unter anderem manuell. Da gibt es verschiedene Farbverfahren. Aber da kommt schon, diese Idee kommt schon ins Spiel. Genau.
Ja, wahnsinnig spannend, weil das auch nochmal aufzeigt, so im normalen Sprachgebrauch, wenn irgendjemand sagt, ja, ich möchte was mit Medien machen, dann sind damit bestimmte Sachen gemeint, die auch legitim sind, aber greift oftmals dann doch vergleichsweise kurz im Vergleich dazu, womit Sie sich so beschäftigen. Wie ging das bei Ihnen eigentlich los? Wie ist denn Ihr eigenes Interesse am Thema Medien, bis hin dann zum Schluss auch Medienwissenschaften? Wie ist das entstanden?
Ja, Kontingent. Ich glaube, für mich war das gar nicht, als ich angefangen habe zu studieren, das Fach Medien war für mich gar nicht konturiert. Das gab es so nicht. Wie viele Studierende auch, denke ich, habe ich mich für viele Dinge interessiert und habe auch einen Studiengang ausgesucht, der ganz verschiedene Interessen bedient. Und bin da einfach dem Interesse gefolgt und einem Kursangebot. Und dann habe ich Kurse zu Fotografie belegt oder zu Film oder auch zu Installationskunst oder Medienkunst. Und dadurch habe ich diese Dinge erst entdeckt. Und das, was ich studiert habe, hieß auch nicht Medienwissenschaft, sondern ich hatte so schöne Fächer wie audiovisuelle Kommunikation oder verbale Kommunikation oder Kunst- und Kulturwissenschaften. Mhm. Und erst gegen Ende des Studiums hat sich das so zu so einer Vorstellung, es gibt ja Medienwissenschaften oder Filmwissenschaften, verdichtet. Und das Medium, das mich am Anfang sehr stark begleitet hat, war Film. Auch die Dissertation ist ja noch aus diesem Bereich. Und nach der Dissertation hat sich das sehr ausgebreitet und ich genieße diese Freiheit, auch mal zu Fotografie, Internet und Smartphones und Social Media zu arbeiten und auch KI. Ja, genau.
Mhm. Ja, klasse. Und warum hatten Sie dann Lust, schlussendlich Professorin zu werden?
Auch das ist in gewisser Weise kontingent. In meinem Hauptstudium, damals war das noch Diplom, habe ich, wie viele andere aus meiner Generation, wir waren Generation Praktikum, versucht, verschiedene berufliche Felder auszuprobieren. Mhm. Projektmanagement, Kunstradio habe ich gemacht. Und da habe ich schon auch die Rückmeldung bekommen, dass die Texte, die ich einreiche, recht akademisch sind. Und ich habe mir damals gesagt, ja, das macht mir auch Freude, das macht mir auch Spaß und habe mich, glaube ich, schon auch in Mitte des Studiums so ein bisschen auch entschieden. Mein Studium hat sowohl praktische Medienkompetenzen vermittelt, als auch diese wissenschaftliche. Und ich hatte den Eindruck für mich persönlich, dass ich nicht beides gut integrieren konnte und mich entscheiden musste. Und dann habe ich mich für diese analytische Richtung entschieden und bin die dann auch gegangen. Und durch diese Praktika hat mich das eher auch verstärkt. Die waren toll und hat mir auch Spaß gemacht, aber trotz allem merkte ich, das ist noch, macht mir mehr Spaß. Und dann habe ich meine Diplomarbeit abgewartet und habe gedacht, wenn ich da nicht sage, oh mein Gott, nie wieder, dann schreibe ich eine Doktorarbeit. Und nach der Doktorarbeit habe ich gedacht, wenn ich eine vernünftige Stelle bekomme, dann mache ich weiter. Und die vernünftige Stelle war dann eine Juniorprofessur. Die Entscheidung für oder gegen Wissenschaft ist heute ja auch eine Entscheidung für oder gegen einen spezifischen Lebensstil. Und genau, viele steigen.
Das ist auch nicht immer leicht im Sinne der Unsicherheiten, die damit dann auch einhergehen können.
Genau. Das heißt, warum habe ich mich entschieden, Professorin zu werden? Zum einen, weil ich unglaublich Spaß an der Wissenschaft habe und eine Forscherin in mir steckt. Und zum anderen natürlich auch, dass es auch mir ermöglicht wurde oder es geklappt hat, quasi Stellen zu bekommen, weil viele natürlich an dieser Stelle auch aufsteigen aus der Wissenschaft, wenn sozusagen die Postdoc-Phase dann eben nicht auf eine Juniorprofessur hinausläuft oder Professur.
In welchen Studiengängen oder Lehrveranstaltungen kann man Sie jetzt erleben an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach?
Aktuell in diesem Semester tatsächlich ein Kurs zur Medienökologie. Das heißt,
Medienökologie,
genau, in einer spezifischen.
Ja, was verbirgt sich dahinter?
Nicht, was man als erstes denkt. Mir geht es nicht um Dokumentarfilm zum Klimawandel, sondern.
Dachte ich mir schon, aber ja.
Es geht tatsächlich auch um die materiellen Kosten von Medien, Nutzung, Medienproduktion. Wir gehen mit Studierenden verschiedene Dinge durch. Ich denke, nach Corona ist sehr präsent geworden, dass Streaming unglaublich viel CO2 produziert. Das sind solche Phänomene, aber es gibt natürlich auch viel mehr. Medien wie Fotografie in analoger Weise brauchen organische Materialien, brauchen Silber, brauchen Wasser. Das kostet unglaublich viele Ressourcen. Digitale Medien brauchen Mineralien, produzieren auch Müll, Elektromüll. Also all diese Zusammenhänge, also der Kreislauf quasi der Medien, was ist notwendig, damit überhaupt sowas wie eine Hardware oder eine Kamera entsteht, welche Ressourcen sind dafür notwendig, bis hin dann irgendwann mal, wenn die Medien entsorgt werden und als Zombie-Medien quasi auch ein Teil unserer Müllkultur sind, teilweise auch sogar im Weltall. Genau, also das ist der eine Kurs, da geht es genau darum, diese Spannbreite aufzumachen. Und der andere Kurs beschäftigt sich mit Politik negativer Emotionen. Also inwiefern Emotionen nicht etwas rein Privates sind, die nur eine Person angehen, also sehr so ein innerliches, psychologisches Modell, sondern vielleicht tatsächlich auch auch Spiegel bestimmter gesellschaftlicher Zustände sein können. Beispielsweise infolge von Rassismus entstehen Verletzungen und die werden über Generationen weitergegeben. Und das sind Wut ist dann halt auch ein politisches Gefühl. Es ist ein Ausdruck von einem strukturellen Missstand und nicht von einer persönlichen Empfindung. Solche Phänomene. Und natürlich, klar, was man auch kennt, dass Politik auch sehr auf Emotionen baut, um zu mobilisieren. Das ist ein wesentlicher Bestandteil auch natürlich der politischen Kommunikation.
Ja, oftmals muss man sagen, leider, aber es ist eben so.
Ja, das kommt natürlich drauf an. Also im bestimmten liberalen Verständnis der Politik will man natürlich die Emotionen ausschließen. Und historisch ist dieser Ausschluss nicht ganz unschuldig, weil er natürlich schon auf einer bestimmten Geschlechterunterscheidung auch basiert. Also dass man die Emotionen jenseits ins Private, ins Weibliche verschiebt, während die Politik als rationaler männlicher Diskurs dann ja fungieren kann. Und da ist in den letzten Jahrzehnten aus verschiedenen Disziplinen, wie Philosophie, Soziologie, Genderforschung, Politologie, also viel auch gegen diese starke Trennung angearbeitet worden.
Ja, spannend. Ja, dann haben wir jetzt hier schon mal einen großen Bogen geschlagen in diesem Gespräch thematisch. Wahnsinnig spannend. Kann ich mich noch lange weiter mit Ihnen unterhalten. Gibt ja auch potenziell noch viele Themen, mit denen Sie sich, wie ich weiß, auch beschäftigen. Bis hin natürlich auch zu modernen Medien, nicht nur KI, sondern auch digitale Filme und Bilder, das Smartphone und welche neuen Ästhetiken damit auch einhergehen, dass damit ja nun auch viel fotografiert und gefilmt wird und so weiter und so fort. Aber ich denke, als Einstieg, als Überblick und an ein, zwei Stellen sind wir auch in der Tat in die Tiefe gegangen. Reicht das für dieses Mal? Ich würde gern zum Abschluss für dieses Gespräch noch auf unsere kleine, unschuldige, harmlose Rubrik der Halbsätze kommen. Das heißt, ich würde dir noch so ein paar kleine Impulse zuwerfen und wir schauen mal, ob Ihnen dazu was in den Sinn kommt.
Okay, ich bin mal gespannt. Das klingt sehr kreativ.
Mal schauen. Erste vielleicht gar nicht mal so kreativ, aber ich freue mich immer, die Antworten zu hören. Deswegen nehme ich es gerne mit rein. An Medienwissenschaften begeistert mich bis heute?
Die Vielfalt.
Ich habe die Antwort fast erwartet nach diesem Gespräch und kann sie natürlich jetzt auch umso besser nachvollziehen, ja. Eine prägende Erfahrung in meiner bisherigen Laufbahn war für mich?
Puh, das ist schwierig.
Ja, natürlich irgendein bestimmtes Projekt sein. Sie hatten ja gesagt, Generation Praktika kann natürlich auch ein, ja?
Ich bleibe mal was beim Positiven. Mhm. Ich glaube, das ist eine prägende Erfahrung, die auch das Thema meiner Dissertation mitbestimmt hat, waren die Filme von Peter Cherkasky am Ende meines Studiums. Das waren kameralose Filme. Und auch Filme von Bill Morrison, der hat sehr viel mit chemischem Verfall gearbeitet. Ich habe die gesehen und ich habe noch nie sowas vorher gesehen, weil mein Studium war auch nicht aus Avantgarde-Film, sondern ich habe viele Spielfilme gesehen. Und das hat mich einfach unglaublich berührt, auf eine sehr positive Art und Weise. Und das ist eine prägende Erfahrung, definitiv, ja, weil die auch die Motivation für die Dissertation quasi mitbegründet hat.
Können Sie sich noch erinnern oder können Sie es beschreiben, was Sie daran so sehr berührt, beeindruckt hat? Denn wenn man jetzt noch nicht so viel mit Avantgarde-Filmen zu tun hatte, ist ja für viele der Zugang eher schwierig. Gerade also, ne, wenn man jetzt nur normale Mainstream-Spielfilme oder so eher gewohnt ist, sehgewohnheitenmäßig, verschließt sich diese Welt ja oftmals dann auch eher.
Es ist eine sinnliche Fremdheit, das ist das. Es sind unglaublich sinnliche Filme, auch die sind nicht langweilig oder sowas in der Art, sondern sie haben wirklich eine hypnotische Wirkung. Und das ist nicht leicht auch zu sagen, woran das hängt. Man muss die sehen. Und das ist ein Kompliment an diese Filme, die es schaffen, einen so zu berühren. Und natürlich ist es auch genau die Fremdheit. Auch das erstmal aus den Kategorien der Analyse oder des Verständnisses oder einer Erzählung herausfällt und auch zu ganz neuen Formen von Filmerfahrung einlädt, die eben nicht über Geschichten erzählen oder Informationsvermittlung funktioniert. Es ist eine rein ästhetische Zugangsweise.
Ja, spannend. Sagen Sie noch mal die zwei Namen, falls jemand das mal nachschlagen möchte und selber vielleicht bei YouTube auf die Suche gehen möchte.
Peter Cherkasky, das ist ein österreichischer Filmemacher, sehr renommiert, preisgekrönt und auch zu Recht. Und Bill Morrison ist ein amerikanischer Filmemacher. Genau. Okay, und super. Bill Morrison ist sehr bekannt für sein Werk Decasia, also Verfall, und Peter Cherkasky für seine Serie Dreamworks. Und die kann man nicht nur bei YouTube sehen, sondern man kann die auch erwerben über Verleihe, zum Beispiel Index Verleih in Wien.
Super, perfekt. Danke für die Erläuterung. Ja. Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich?
Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, eine Professur zu bekommen, aber ich glaube, das ist es, glaube ich, gar nicht. Beruflicher Erfolg stellt sich jedes Mal aufs Neue ein. Das ist das, worüber man sich freut. Das sind kleine Dinge, die man geschafft hat. Ein Drittmittelantrag zu schreiben, in der Zeitschrift, in die man reinkommen wollte, reinzukommen. Vielleicht eine Person einzuladen zu einer Konferenz und die sagt zu, das sind so kleine Erfolge, die machen das am Ende aus.
Na gut, dann sind wir vielleicht auch schon ganz nah bei der nächsten Frage. Ich stelle sie trotzdem mal. Ganz in meinem Element bin ich, wenn Sie jetzt so über Ihre Arbeit als Lehrende und Forschende nachdenken, wann haben Sie das Gefühl, ja, jetzt, ich bin genau bei mir, das ist genau mein Ding?
Im Homeoffice und im Seminar.
Okay, das sind dann die richtigen Orte und Momente, okay.
Genau.
Sehr gut.
Lehre macht Freude. Ganz in meinem Element bin ich in der Lehre, wenn die Studierenden mitdiskutieren, wenn die Stimmung im Seminar gut ist, wenn es Humor gibt. Einfach so eine offene, auch vielleicht für Provokationen offene Atmosphäre.
Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat,
differenziert zu sein.
Wie kann das gelingen?
Das ist meine Vorstellung von Kritik. Kritik bedeutet nicht Dinge abweisen, Dinge verurteilen, sondern Kritik bedeutet unterscheiden lernen. Was ist gut, was ist schlecht?
Ja.
Was ist produktiv, was ist destruktiv? Und fast alles hat beide Seiten. Und Kritik ist für mich genau das, diese Scheidelinie zu finden, differenzierter Umgang. Das ist das, was ich meinen Studierenden beizubringen versuche.
Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- oder auch Tätigkeitsfelder in den Medienwissenschaften für mich in?
Aktuell in der KI, zweifellos. Das ist ein wachsendes Feld. Da ist vieles noch nicht theoretisch erfasst, was herausfordernd ist und gleichzeitig auch stimulierend, weil man da das, was Forschen ausmacht, dass man am Anfang mit etwas Widerständigen konfrontiert ist, was ich vielleicht noch gar nicht so gut verstehe und erfassen kann und was mich dazu motiviert, zu recherchieren und das zu durchdringen. Und das ist momentan die KI. Da gibt's viele Fragen und Fragen machen das Forschen aus.
Richtig. Einige haben wir in dieser Folge gestellt, ein paar sogar auch ansatzweise beantwortet. Und für all das möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken. Ganz herzlichen Dank.
Herzlichen Dank auch für die Diskussion und die spannenden Fragen.
Dankeschön. Machen Sie es gut. Tschüss.
Hessen schafft Wissen. Der Podcast.